Ist Ostern nur ein Märchen? Nicht wenige würden sagen, ja, es ist nur ein Märchen, aber ein schönes. Lucys Oma ist gestorben, Lucy ist todtraurig und ihr Papa tröstet sie, nimmt sie auf den Schoß und sagt, Lucy, du brauchst keine, musst nicht so traurig sein, weil Oma wird auferstehen, genauso wie Jesus auch auferstanden ist. Das ist doch schön. Ja, das ist doch ein Trost für die kleine Lucy, dass eben mit dem Tod nicht alles aus ist, sondern dass es danach weitergeht, dass da noch etwas kommt. Ein Märchen, aber ein schönes. Ostern ist nur ein Märchen, das hätte auch Saulus gesagt, aber kein schönes, sondern ein brandgefährliches. Denn dieses Märchen spaltet unser Volk. Saulus war Jude und damals wie heute waren die Juden umgeben von feindlichen Mächten. Und ihre Existenz stand immer wieder auf dem Spiel. Und das, was die jüdische Existenz gesichert hat über die Jahrtausende hinweg, war die Einheit ihres Glaubens, dass sie alle das Gleiche glaubten, dass sie das Alte Testament als Grundlage hatten, wo drin stand, es gibt einen Gott, eine Lehre. Das hat das jüdische Volk geeint. Und nun kommen da Sektierer um die Ecke aus dem jüdischen Volk, die plötzlich behaupten, ja, das stimmt schon alles, aber da gibt es noch mehr. Da ist Jesus, ein Sohn, der Sohn Gottes, der menschgewordene Gott. Der ist gekreuzigt und der ist jetzt auferstanden. Und das bringt das jüdische Volk durcheinander und es spaltet das jüdische Volk. Und darum hasste Saulus diese Märchenerzähler. Er wollte sie ausrotten, weil sie sein geliebtes Volk in Frage stellten, weil sie die Existenz seines geliebten Volkes untergruben. Und so war dieser Saulus auf dem Weg nach Damaskus, um genau das zu tun, um die Christen dort auszurotten. Er hatte von einer christlichen Gemeinde dort gehört und jetzt hat er eine Vollmacht bekommen vom jüdischen Rat, dass er diese Ketzer, diese Sektierer gefangen nehmen durfte. Doch auf dem Weg nach Damaskus, da ändert sich für Paulus so einiges. Und diesen Text wollen wir gemeinsam miteinander lesen. Der steht in Apostelgeschichte 9, die Verse 1 bis 9. Da lesen wir, Saulus verfolgte noch immer voller Hass alle, die an den Herrn glaubten, also an Jesus glaubten, und drohte ihnen an, sie hinrichten zu lassen. Er ging zum Hohepriester und ließ sich von ihm Empfehlungsschreiben für die jüdische Gemeinde in Damaskus mitgeben. Sie ermächtigten ihn, auch dort die Anhänger der neuen Lehre aufzuspüren und sie, ganz gleich ob Männer oder Frauen, als Gefangene nach Jerusalem zu bringen. Auf seiner Reise nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme. »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« »Wer bist du, Herr?« fragte Saulus. »Ich bin Jesus, den du verfolgst«, antwortete die Stimme. »Steh auf und geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst.« Die Begleiter von Saulus standen sprachlos da, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Als Saulus aufstand und die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Dann nahmen sie ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. 3 Tage lang war er blind und wollte weder essen noch trinken. Der größte Fehler, den wir machen können bei der Auslegung dieses Textes, ist, dass wir denken, das ist eine Geschichte aus längst vergangener Zeit. Das hat mit uns nicht viel zu tun, könnte wahr sein, könnte nicht wahr sein, aber das ist gewesen, das ist Vergangenheit. Das wäre ein großer Irrtum und wir würden den Sinn, den Kern des Textes komplett verfehlen. Sondern was damals vor 2000 Jahren vor Damaskus passierte, das geschieht heute. Jesus begegnet heute Menschen und er möchte dir heute begegnen. Und die Form, also so das Äußere drumherum, das ist immer anders. Es ist niemals gleich, aber der Kern bleibt der gleiche. So können wir diesen Text lesen quasi als eine Blaupause, wie Jesus dir begegnen möchte. Der auferstandene Jesus, der jetzt hier da ist, möchte dir begegnen. Und dann passiert ganz Ähnliches, was damals vor Damaskus geschehen ist. Nämlich der Auferstandene reißt dich aus alten Denkmustern heraus. Wir lesen in Vers 1, Saulus verfolgte noch immer voller Hass alle, die an den Herrn glaubten und drohte ihnen, sie hinrichten zu lassen. Also Saulus hatte eine ganz klare Meinung über Jesus. Er hat das als eine Lüge abgetan und er hat diejenigen, die diese Lüge verbreiteten, gehasst. Und seine Meinung, die war bombenfest. Und das war so ein festgefügtes Denkmuster, was ihn gehindert hat, dem auferstandenen Jesus zunächst einmal zu begegnen. Und auch bei uns kann es Denkmuster geben, die uns daran hindern, Gott zu erleben. Da hat sich etwas festgesetzt in unserem Denken. Da sind gewisse Wege, sage ich mal, eingetreten worden in unserem Denken, die wir immer wieder begehen und die hindern uns daran zu sehen, dass Jesus lebt. Welche Gedankengänge hindern dich daran, Gott zu erkennen? Oder vielleicht auch tiefer zu erkennen, wenn du schon durchaus auch ein Ja zu Jesus gefunden hast, aber was hindert dich daran, ihn noch mehr im Alltag zu erfahren oder vielleicht auch noch tiefer hineinzugehen in diese Gottesbeziehung? Oder wenn du gar keine Gottesbeziehung hast, was hindert dich daran, Gott zu begegnen? Vielleicht ist es, dass du von Christen einmal enttäuscht wurdest, aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus. Und da hast du das alles schon gehört, so mit Jesus ist auferstanden, Halleluja, wahrhaftig erlebt und sowas. Aber da hast du eben auch gesehen, dass es im Alltag manchmal ganz anders gelaufen ist, als das, was da verkündet wurde. Und dann bist du enttäuscht von deinen Eltern oder von Freunden oder von Leuten aus der Gemeinde, wo du gesagt hast, Mensch, das sollen Christen sein? Das soll mir sagen, dass Jesus lebt, wenn die sich so verhalten? Und das ist so ein festgefügter Gedankengang geworden, der dich heute daran hindert, Jesus zu erleben. Oder es sind vermeintlich wissenschaftliche Beweise, wo du sagst, also ich bin ein rationaler Typ. Ich bin nicht so ein Gefühlsduseleier, der irgendwie so ein bisschen, ach, haha, alles super, ja, Jesus lebt und so, sondern ich möchte meinen Verstand nicht an der Garderobe abhängen. Ich möchte wissenschaftlich, dass das fundiert ist. Und du hast für dich so den Schluss gezogen, Wissenschaft und Glaube, das passt nicht zusammen. Und das hat sich so festgefügt. Und das hindert dich daran, einen Schritt im Glauben zu gehen und mal zu schauen, gibt es vielleicht auch etwas, was die Wissenschaft nicht beweisen kann. Ja, ernsthafte Wissenschaft sagt ja selbst von sich, dass sie begrenzt ist und dass sie nicht alles erfassen kann. Das ist die Selbstaussage jeder seriösen Wissenschaft. Aber es hat sich vielleicht so ein Gedankengang festgesetzt, dass man sagt, nee, ich bin rational, ich kann mit Glaube nichts anfangen. Oder vielleicht gibt es auch eine emotionale Blockade in deinem Herzen, die dich hindert, Gott zu erleben. Wird ja in christlichen Gemeinden viel von Vater gesprochen. Mache ich ja auch. Gott ist wie ein Vater, Gott liebt dich wie ein Vater. Dann sitzt du hier und sagst, naja, das sagt mir gar nichts, das bringt mir überhaupt nichts, denn mein Vater war ein Schwein. Zu sagen, Gott ist wie ein Vater, das ist für mich nichts Tolles, das ist für mich etwas Abstoßendes. Und so können sich Gedankengänge festsetzen und sie sind wie eine verschlossene Tür. Hinter dieser verschlossenen Tür steht der auferstandene Jesus und er möchte dir begegnen, aber diese Gedankengänge sind wie eine fest verschlossene Tür, die ihn nicht hereinlassen. Aber Jesus reißt, wenn du es zulässt, solche Gedankenmuster ein. Er reißt uns heraus aus diesem Gedankenmuster. Er tut es nicht gegen unseren Willen, nicht wenn wir absolut Nein dazu sagen, aber wenn wir offen dafür sind, dann hilft er uns, diese Gedankengänge abzulegen. So wie er es bei Paulus getan hat. Da steht in Vers 3, auf seiner Reise nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Also obwohl Saulus diese festgefügte Meinung hatte, dass er davon ausgegangen ist, dass es ein Märchen und eine Lüge war mit der Auferstehung. Trotzdem reißt Jesus ihn hier heraus aus diesem festgefügten Denkmuster. Und das geschieht auch heute, wenn wir einen sogenannten heiligen Moment erleben. Ein heiliger Moment ist ein Moment, wo absolute Stille herrscht. Ich meine das jetzt nicht im akustischen Sinne, das kann durchaus auch in Hamburg auf einer Hauptverkehrsstraße passieren, aber eine Stille im Sinne von, dass unsere Gedanken einmal aufhören zu rattern, dass diese Gedankenmuster einmal unterbrochen sind und dass wir einmal aufhören, mit unseren vorgefertigten Meinungen an die Sache ranzugehen, sondern einfach nur mal wahrnehmen, was da ist. Einfach einmal alles loslassen, dann erkennt die Seele Gott. Dazu ist sie durchaus in der Lage. Ja, wir kennen das aus dem Garten Eden, wo die Menschen mit Gott gegangen sind und völlig normal mit ihm umgegangen sind und ihn erkannt haben. Und wenn wir nicht so festgefügt sind in unseren Denkmustern, dann nehmen wir Gott wahr. Und dann ist das weniger ein Glauben, ja, im Sinne von, ja, ich glaube dies und das und aus diesen und jenen Gründen und das sind genau die Punkte, die ich glaube, sondern es ist ein inneres Erleben. Ein Aha-Moment, wo man sagt, ja, Jesus, du bist da. Und das stellt dann natürlich unsere Denkmuster in Frage. Wenn ich immer gesagt habe, ja, es kann ja laut Logik nicht sein, aber dann habe ich es real erlebt. Dann bröckelt natürlich so ein Denkmuster und stürzt letztendlich in sich zusammen. Und dann stellt Jesus dir die Schlüsselfrage deines Lebens. Wenn Jesus dir so begegnet und wenn er dir so nahe kommt, dann redet er nicht belangloses Zeug, sondern er führt dich zu dem Thema, das für dich und dein Leben zentral ist. In Vers 4, da spricht er das zentrale Thema von Saulus Leben an. Wir lesen da, Saulus stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Mit dieser Frage zielt Jesus direkt auf Saulus Herz. Nämlich er lenkt den Blick auf die Wut, die da drin ist. Er sagt, Saulus, woher kommt eigentlich diese Wut? Du läufst hier durch die Gegend und du tötest Leute. Alles so vorgehalten, dass du Gott verteidigen möchtest, dass du irgendein Gottesvolk schützen möchtest. Und dafür tötest du Menschen. Ist das wirklich real? Muss Gott verteidigt werden? Kann Gott sein Volk nicht selber schützen? Da steckt doch in Wirklichkeit was ganz anderes hinter Saulus. Da ist doch eine Wut, ein Hass auf das Leben, auf andere Menschen. Und diesen Hass, den kanalisierst du nur in diese Verfolgung hinein. Jesus schaut direkt in Saulus Herz und bearbeitet dort das Schlüsselthema seines Lebens, nämlich diese Wut und diesen Hass, der da ist und der sich nur kanalisiert eben in diese Verfolgung von den Christen. Und wenn Jesus dir begegnet, dann stellt er dir auch die Schlüsselfrage deines Lebens. Vielleicht fragt er nicht, warum bist du wütend, weil das gar nicht dein Thema ist. Er fragt vielleicht, warum weinst du? Woher kommt die Traurigkeit, die immer wieder sich wie so ein Schleier über dein Leben legt? Warum kannst du dich an Dingen nicht freuen? Warum ist immer so dieses zähe, traurige da? Oder er fragt, wovor hast du Angst? Da bestimmt doch eine Angst dein Leben. Und immer wieder neue Sachen. Und wenn das eine vom Tisch ist und sich gezeigt hat, dass das gar nicht so passiert ist, dann kommt sofort wieder die nächste Angst. Warum ist die Angst in deinem Leben so dominant? Oder Jesus könnte fragen, wem willst du eigentlich was beweisen? Dieses ständige immer mehr, dieses ständige immer noch was leisten, immer noch ein bisschen mehr Geld verdienen, immer noch das tun, immer noch mal zu zeigen, ich habe hier noch mal was Zusätzliches. Wem willst du eigentlich was beweisen? Wenn Jesus uns begegnet, dann lenkt er den Blick auf unser Schlüsselthema. Jeder hat ja so sein Lebensthema und es gibt ganz viele und ich kann jetzt hier nur ein paar Beispiele nennen und du weißt vielleicht oder kannst dein eigenes herausfinden. Ein so ein großes Lebensthema könnte sein, dass man sich sagt, ich bin ein Versager. Etwas, was immer mitschwingt, dass man sagt, eigentlich, ich krieg's nicht hin. Egal, was ich so anpacke, es wird nichts werden und deswegen versuche ich es gar nicht erst. Und das legt sich so wie Blei über dein ganzes Leben. Oder auch, ich darf keine Schwäche zeigen. Muss immer stark sein, muss immer machen. Ich kann zwar eigentlich nicht mehr, aber ich gebe immer noch mal alle Kraft hier nach vorne, um bloß nicht zu zeigen, dass ich nicht mehr kann. Jesus will an das Schlüsselthema deines Lebens heran und er will mit dir gemeinsam daran arbeiten. Er will in deinem Herzen arbeiten. So wie bei Paulus, da lesen wir in Vers 8, als Saulus aufstand und die Augen öffnete, da konnte er nicht mehr sehen. Da nahmen sie ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. 3 Tage lang war er blind und wollte weder essen noch trinken. Die Augen sind ja quasi die Fenster zur Außenwelt. Durch die Augen nehmen wir die Welt um uns herum wahr. Und Jesus schließt nun die Augen von Saulus, also er schließt die Fenster zur Außenwelt. Und 3 Tage lang schließt er sich mit Paulus, mit Saulus zusammen ein. Und sie bearbeiten gemeinsam die Schlüsselfrage seines Lebens, nämlich die Frage, woher kommt diese Wut? Warum ist dieser Zorn da? Warum muss man Menschen töten und seine Sache durchdrücken, egal was es kostet? Wir wissen nicht, was da genau passiert ist in diesen 3 Tagen. Und ich denke mal, wenn Saulus jetzt hier stehen würde und ich würde ihn interviewen und fragen, Mensch Saulus, wie war das? Ich denke, er hätte große Schwierigkeiten, das zu beschreiben, weil das sind tiefe, innere, seelische Prozesse, für die man gar nicht so Worte finden kann. Aber was wir mit 100%iger Sicherheit wissen, ist, dass diese Zeit ihn komplett verändert hat. Er ist ein total neuer Mensch dadurch geworden. Wir wissen das aus den Briefen, die er später an die christlichen Gemeinden geschrieben hat. Da ist nichts mehr von Wut zu lesen, sondern der prägende Leitgedanke seiner Briefe ist die Liebe. Alles wird einmal vergehen, schreibt er. Aber Glaube, Liebe und Hoffnung vergehen nie. Und das Größte ist die Liebe, ein Schlüsselvers seiner Theologie. Und danach hat er gelebt. Da, wo Wut war, ist nun Liebe. Diese Strenge, die er vorher hatte, dass er sagte, das sind die Regeln, die müssen befolgt werden und jeder, der sie nicht befolgt, der wird ausgemerzt. Diese Strenge ist gewichen und stattdessen ist Gnade in seinem Herzen gekommen. Seine Briefe eröffnet er regelmäßig mit der Formel, Gnade sei mit euch. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch. Die Gnade, die er selbst erfahren hat, wünscht er anderen. Vorher hatte Saulus die Christen unbarmherzig verfolgt, aber nun ist da Barmherzigkeit. Er sagt, seid barmherzig, wie Christus barmherzig ist. Ein beeindruckendes Zeugnis, wie Jesus einen Menschen verändern kann, wenn dieser jemand sich öffnet und Jesus mit ihm gemeinsam in seinem Herzen wirkt. Jesus will auch an deinem Herzen arbeiten. Jesus arbeitet auch an unserem Herzen. Und dazu legt er eben den Finger in die Wunde. Jesus legt den Finger auf den Bereich, der schmerzt. Da, wo wir ein Thema haben. Da, wo wir immer wieder dran anstoßen. Das, was uns immer wieder wehtut. Und es geht darum, dass wir das zulassen und auf diesen wunden Punkt hören. Denn dieser wunde Punkt, dieses Lebensthema, hat uns etwas zu sagen. Das ist auch der Grund, warum Jesus das nicht einfach wegzaubert. Könnte er ja machen. Ja? Könnte sagen einfach, okay, da ist die Wut, schnipp, jetzt ist sie weg. Oder du hast ein mangelndes Selbstbewusstsein, zack, weg ist es. Aber genau das tut Jesus nicht. Und zwar deswegen, weil das eine Botschaft für uns hat. Es birgt das Potenzial, geistlich zu wachsen. Und es ist wichtig, dass wir das mit Jesus gemeinsam bearbeiten, um innerlich zu reifen. Können wir vielleicht vergleichen damit, wie wir unsere Kinder erziehen. Wenn unsere Kinder das Zimmer nicht sauber machen, kann man natürlich sagen, okay, ich habe jetzt keine Lust auf Diskussion, ich räume das selber auf. Wenn wir es aber permanent machen, was passiert dann? Ja, dann werden wir die Haushaltshilfe im eigenen Haushalt sozusagen, was wir sowieso schon sind, aber noch mehr. Und dann wird das Kind niemals Ordnung lernen. Ganz bewusst sagen wir, Mensch, das musst du lernen. Da musst du jetzt ran. Das zauber ich nicht einfach sauber hier, dieses Zimmer, sondern du musst lernen, deine Sachen einmal in der Woche schön ordentlich aufzureihen. Mit Gott ist es ganz ähnlich. Gott möchte, dass wir an unseren wunden Punkten etwas lernen und wachsen. Haben wir zum Beispiel ein mangelndes Selbstbewusstsein. Er zaubert es nicht weg, sondern er arbeitet mit uns gemeinsam daran, damit wir Gott tiefer erleben. Damit wir Gott als den erfahren, der unser Selbstbewusstsein stützt. Als seinen liebenden Vater, von dem wir unser Selbstbewusstsein beziehen. Dass wir nicht darauf angewiesen sind, dass wir Erfolg haben oder viel besitzen oder sonstiges, sondern dass wir sagen können, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Das ist die Basis für mein Selbstbewusstsein. Das muss man sich mit Jesus erarbeiten. Da braucht man einen gedanklichen Prozess durchgehen. Das kann er nicht einfach Schnips machen und so ist es da, sondern das muss durchlebt werden. Die Wut, wenn man eine Wut in sich hat, dass Jesus daran ganz bewusst arbeiten möchte, damit wir lernen zu vergeben. Da steht vielleicht irgendwie ein Zorn hinter, wo wir etwas nicht vergeben haben und wir projizieren das auf andere Dinge. Wiederum, er könnte es einfach wegschnipsen, aber dann hätten wir nichts gelernt, dann würden wir geistlich nicht reifen. Er möchte, dass wir daran wachsen. Durch unsere wunden Punkte verändert uns Jesus. Und so gesehen sind unsere wunden Punkte etwas Gutes. Irgendwie ist es ja was Unangenehmes und wir schämen uns vielleicht dafür und eigentlich wollen wir gar nicht sowas haben, aber jeder von uns hat so etwas und es ist letztendlich gut, denn es ist Keimzelle für tiefere Erkenntnis. Es hat das Potenzial, dass wir näher zu Jesus kommen. Es bietet uns die Möglichkeit, das gemeinsam mit Jesus zu bearbeiten und uns so nachhaltig zu verändern, wirklich ein neues Leben zu führen. Es ist oft ein längerer Prozess. Hier in unserem Bibeltext, da dauert das ja 3 Tage. Manchmal sind es 30 Tage, manchmal sind es 3 Monate, manchmal sind es 3 Jahre, manchmal sind es auch 30 Jahre. Und auch das ist okay, wenn es 30 Jahre sind, weil wir sind mit Jesus unterwegs. Und es geht nicht darum, von jetzt auf gleich irgendwie was zu schaffen, sondern einen Prozess mit ihm zu machen. Wichtig ist immer, dass wir uns Jesus öffnen, weil dann kann er uns befreien von den Bindungen, die wir haben. Er kann uns neuen Halt geben und wir schaffen oder er schafft uns so ein Fundament, was uns trägt. Ist Ostern nur ein Märchen? Ist Ostern nur ein Märchen? Das Gerücht hält sich bis heute. Aber in jedem Moment kann dieses Märchen in 1000 Einzelteile zerspringen. Nämlich dann, wenn wir innehalten, einmal unsere Gedanken ablegen und uns gewahr wird, dass der Auferstandene lebt, dass Jesus da ist und dass er uns begegnet. Wir haben heute an einem Beispiel gesehen, was dann passiert. Und ich möchte das noch einmal kurz zusammenfassen. Wenn Jesus uns so begegnet, dann rüttelt das unsere Denkmuster durcheinander. Das, was wir immer für absolut Bomben festgehalten haben, wird in Frage gestellt. Dabei spielt es keine Rolle, ob du schon länger Christ bist oder neu dazugekommen bist, dann verändert dich Jesus und zeigt dir neue Wege. Er stellt dir besonders die Schlüsselfrage deines Lebens und fragt, was ist der Punkt, der dich immer wieder beschäftigt, der dich immer wieder hindert? Und er tut das, um gemeinsam mit dir daran zu arbeiten. Es ist gut, dass es solche wunden Punkte gibt, weil da setzt Jesus an und kann dich und wird dich verändern. Jesus ist auferstanden, das heißt, er ist gegenwärtig, für dich und mich erfahrbar. Man muss sich darauf einlassen, das stimmt. Ja? Wenn man sagt, ich will das nicht, nichts davon wissen, ich habe da kein Interesse, bin ich religiös, fertig, aus, dann kann man es nicht wahrnehmen, das ist richtig. Aber wenn wir es wahrnehmen, wenn wir bereit sind, uns zu öffnen, dann ist er da und er lädt dich ein, komm zu mir. Komm zu mir mit deiner Last und mit der Schlüsselfrage deines Lebens. Lass die alten Denkmuster hinter dir, ich bin für dich da. Und wenn du dich darauf einlässt, dann findest du das Leben, nach dem du dich sehnst. Amen.